Hallo, ihr Lieben.
Hallo, es ist wieder Zeit für
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Diesmal ist Charlie wieder dran mit einem neuen Fall und ich kommentiere die.
Die liebe Betty. Also, Betty, heute habe ich dir natürlich einen Nicht-Spezialfall mitgebracht. Und zwar gehen wir heute nach Wetter an den Ruhrkreis. Also, heute gehen wir nach Wetter. Eine Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis, die durch tragische Tat erstmal erschüttert wird und auch Bekanntschaft erlangt. Wir gehen zurück ins Jahr 2023, also nicht ganz so weit. Und dort geschah etwas Unfassbares. Bitte, kannst du etwas über Wetter sagen?
Ja, Wetter ist eine kleine, süße Stadt, ne? Irgendwie spazieren gehen kann und ja, die hat hübsche Fachwerkhäuschen und ist eigentlich so eine ganz süße Stadt, wo man eigentlich jetzt nicht an Schlimmes denkt,
Ja, das
Verbrechen denkt.
denkt man nie, aber wenn man bei uns spazieren geht, denkt man das dann vielleicht doch in unseren Geschichten. Wetter hat ungefähr knapp 27.000 Einwohner. Das geht.
Ist eine kleine Stadt, ne? Kleines, putziges Städtchen.
Ja, aber wir gehen zurück an den frühen Morgen des 3. Februar 2023. Nadine, 42, der Name ist hier geändert, wählt den Notruf. Sie sagt, dass ihr und ihrem Sohn etwas Schreckliches passiert sei und dass sie sofort kommen sollen. Schnell machen sich zwei Beamte auf den Weg in die Dachgeschosswohnung in Wetter. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zunächst eine, leicht geöffnete Tür und im Flur liegt besagte Nadine mit mehreren Einschnitten, wirklich tiefen Schnitten in den Armen. Sie sagt, mein Sohn ist tot. Ich habe versucht, mir selbst das Leben zu nehmen, aber ich konnte nicht. In der Dachgeschosswohnung finden die Einsatzkräfte im Badezimmer den leblosen Paul, 9 Jahre alt, in der Badewanne.
Das ist nun wirklich, ja, erstmal erschreckend. Also der Junge, wenn die Einsatzkräfte kommen und der Junge liegt da und ist schockierend.
Die Polizisten gucken schnell in die Badewanne. Also der Junge liegt mit dem Gesicht nach unten und es ist sehr schnell ersichtlich, dass hier jede Hilfe zu spät kommt. Die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Später wird die Gerichtsmedizin feststellen, dass der Junge in der Badewanne ertrank. Die Mutter gibt zunächst vor den Beamten zu, ja, ich habe meinen Sohn umgebracht und dann habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe meinen Sohn mit einer Bratpfanne in seinem Bett bzw. in meinem Bett, als er bei mir geschlafen hat, erschlagen. Und dann habe ich ihn in die bereits gefüllte Badewanne gelegt. Ich habe versucht, mich umzubringen, aber ich konnte nicht. Was hier wirklich genau geschah, ist jetzt noch nicht so ganz klar, aber die Polizisten rufen natürlich auch erstmal, rufen den Leichenbestatter und den Krankenwagen. Kommen wir mal zur besagten Melanie, denn Nadine ist jetzt nicht die typische Mörderin, sondern in ihrem Umfeld eigentlich eher als die Übermutter bekannt. Und zwar so eine Übermutter, dass man sie schon als eine Karen, wie man in Amerika sagt, bezeichnen würde, die an allem und jedem etwas auszusetzen hat. Das
Oh Gott, eine schwere Krankheit, finde ich.
kannst du auch als Helikopter bezeichnen. Helikopter kommt von der Bezeichnung, dass diese Eltern immer um ihr Kind herumkreisen, egal wo es ist.
Der kommt totale Kontrollwahn.
Mehrere Bekannte und Nachbarn sowie Lehrer beschreiben hinterher, dass die Nadine sehr große Stücke auf ihren Sohn gehalten hat und sich quasi auch durch ihn definiert hat. Die sagte halt auch mal zu einer Betreuerin im Ganztag, also ich wette, Sie haben noch nie so einen tollen Jungen wie mein Paul bekommen.
Ach du Schreck.
Dann beschwert sie sich irgendwann mal, dass die Erzieherin des Ganztages zugelassen hat, dass Paul in der 4. Klasse in einem, nicht ganz so warmen Frühlingstag mit Anorak nach Hause offen ist und sich dadurch verkühlt haben könnte.
Da sieht man wieder einmal, womit Erzieher sich herumschlagen müssen.
Ja, und andere pädagogische Kräfte. Nähere Bekannte sagen, Nadine habe oft unter Stimmungsschwankungen gelitten und sich auch manchmal selbst verletzt in der Vergangenheit.
Und
Kommen
keiner
wir
hat das
einmal.
Jugendamt eingeschaltet.
Bitte?
Und keiner hat das Jugendamt mal eingeschaltet.
Ja, dieses Umfeld war so zwiegespalten. Einmal die Übermutter, die wirklich sehr fürsorglich ist, die wirklich Elternvorsitzende ist, drei Salate bringt, sich überall als Erste in die Listen einträgt als Helferin und die anderen, die sagen, ja, sie hat Stimmungsschwankungen, ist aber doch eine sehr engagierte Mutter und liebt ihren Sohn. Es gibt auch einen Vater zu der Familie, der wird jetzt über die Geschehnisse in Kenntnis gesetzt, über einen Seelsorger und einen weiteren Beamten. Und ja, bricht zusammen. Einen Monat zuvor hatte er sich nämlich von Nadine getrennt. Wer Nadine jetzt ist, darauf gehen wir jetzt kurz ein. Und zwar wird Nadine auch im Ruhrgebiet geboren und kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen gewachsen ist. Der Vater verlässt die Mutter kurz nach der Geburt, trinkt sehr viel. Später bei Gericht sagt sie wirklich wortwörtlich, man ist doch nicht gleich Alkoholikerin, wenn man sich mal am Wochenende ein paar Bierchen genehmigt, Herr Richter. Aber da ist der Richter eher so auf der Seite der Angeklagten. Nadine erzählt halt auch, dass halt ja die Situation in der Familie sehr zunimmt. Zu ihrem Vater hat sie nur 2-3 Mal Kontakt und die Mutter versucht halt, über diesen Vater nochmal in Unterhalt zu kommen. Aber als das nicht gelingt, kriegt halt Nadine sehr große Vorwürfe auf der Seite ihrer Mutter und der Vater will auch nicht wirklich was von ihr wissen. Abgesehen davon lernt die Mutter dann einen neuen Mann kennen, der nicht gerade wirklich viel besser ist. Und es kommt dazu, dass er mit Nadines Schulfreundin flirtet, einer Minderjährigen im Teenageralter etwas anfängt. Nadine kriegt daraufhin große Vorwürfe von ihrer Mutter. Die Beziehung sackt weiter ab und die Mutter betäubt sich weiter mit Trinken, Vorwürfen und Nadine verwahrlost. Heimlich träumt sie natürlich selber von tollen Verhältnissen und einer perfekten Familie. Das ist irgendwie so dieses Typische, wenn man aus solchen Verhältnissen kommt, dass man sich so quasi selber wünscht, man wäre Frau Doktor, Frau Anwalt, man träumt von einem besseren Leben, oder?
Es ist natürlich zu verstehen.
Jetzt ist es 2003 und Melanie geht in die Disco. Dort lernt sie Peter kennen und die beiden kommen ins Gespräch, tanzen miteinander, flirten. Peter erzählt ihr, dass er schon Vater sei, aber dass er sich sehr gut um seinen Sohn kümmern würde und er würde auch regelmäßig Unterhalt zahlen und jedes zweite Wochenende würde er Kontakt mit seinem Sohn haben und auch in der Woche. Und das findet die Nadine sehr attraktiv. Es kommt dazu, dass die beiden ihre Nummern austauschen und nach einigen Dates ziemlich schnell ein Paar werden. Ziehen dann auch relativ schnell zusammen. Kurze Zeit beziehungsweise einige Zeit später wird sie dann schwanger. Das ist dann so das ganze Glück von Nadine. Ihr Traum für die kleine Familie oder ja, die kleine Familie, das ist perfekt. Dann sagt sich Peter, ach ja, um ein guter Vater zu sein, arbeite ich dann nur noch halbtags und kann Nadine im Haushalt mit dem Baby unterstützen. Das ist so das, was sie ja eigentlich an ihm am Anfang sehr attraktiv fand. Aber das findet Nadine gar nicht so schön, denn für sie gibt es nur Paul und sonst nichts. Paul, das verlängerte Stück von ihr selbst, das sagt sie auch. Paul und ich sind ein. Paul und mir steht nichts. Es ist tatsächlich so, dass wenn Peter sich kümmern möchte und ihr was abnehmen möchte, dann schimpft sie darüber. Wenn er sich aber zurückzieht und ihr Raum gibt, dann ist das auch nicht richtig. Also egal, was er tut, es ist falsch.
Schwierige Situation für die Familie.
Ja.
Wovon leben die denn jetzt? Von dem halben Verdienst?
Also von dem Verdienst von dem Vater. Und ich denke mal, halt Elterngeld, Kindergeld. Sie selber arbeitet auch, aber relativ wenig. Und es ist tatsächlich so, dass
sie fangen schon an, in prekäre Verhältnisse abzurutschen. Das klingt für mich jetzt schon nach einer finanziellen Schieflage.
Tatsächlich geht das ganz gut, aber es ist so, Dean schon für eine Dreiviertelstelle bis eine volle Stelle gemeldet ist, sich aber wieder immer wieder Krankenscheine nimmt, mindestens alle 3 Monate, um eine besagte Auszeit zu nehmen. Das geht über Jahre. Egal, was Peter macht, egal wie Peter sie unterstützt, egal, ob er Paul zum Kindergarten fährt und später in die Grundschule und ob er ihn zum Fußballtraining fährt oder zum Basketballtraining, das ist Nadine immer noch nicht genug. Sie besteht auf eine Auszeit. In der Kindergartenzeit hat sie sich dann krank gemeldet und dann ihre Ärztin von Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit und anderen Dingen erzählt, also Dinge, die du ja so nicht beweisen kannst, die sie dann für eine Woche krank schrieb. Und in der Schulzeit hat sie sich dann halt in Pauls Schulzeit krank schreiben lassen. Sie sagte dann, sie bräuchte sogenannte Me-Time, um sich eine Pause zu gönnen. Ging zur Wellness, ging zum Friseur und ließ sich alle 3 Monate für eine Woche krank schreiben, um eine Pause zu haben. Allerdings sah das in ihrer Welt ganz anders aus und sie machte ihrem Mann Peter, obwohl sie ja nicht zusammen waren, aber ich sag mal ihrem Mann, Vorwürfe, er würde nicht genug tun. Sie könnte sowieso alles alleine machen. Sie würde sowieso alles alleine machen. Und als er dann tatsächlich arbeitslos wird, nur noch einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht, beziehungsweise Arbeitslosengeld bezieht, macht sie ihm auch noch Vorwürfe, dass sie jetzt Überstunden machen muss, um dieses Loch auszugleichen. Peter macht eine Fortbildung und gibt sich wirklich große Mühe, dieses Defizit oder diese Lücke aufzufüllen. Er erntet immer mehr Kritik von Nadine. Stillschweigend nimmt er das Ganze hin und versucht irgendwie seine kleine Familie zu retten. Aber egal wie sehr sie sich anstrengt, wirklich tut sich da nichts.
Also ich sag mal, das mit dem Geld, das ist ein ganz großes Problem. Das hätten die sich wirklich vielleicht fair und ehrlich vorher drüber reden sollen. Es ist heute fast kaum noch möglich. Okay, also gut. Also jedenfalls, es ist schwierig, mit nur einem einzigen Verdienst eine Familie zu ernähren. Und das kommt auch darauf an, was du für eine Stelle hast. Also ist es fast unmöglich. Und Kindergeld sind nur 250 Euro. Also das macht den Kohl nicht fett. Und Erziehungsgeld ist nur für ein Jahr. Also die sind jetzt schon in einer finanziellen Megaschieflage und ich sehe das Bürgergeld schon tapsen. Beziehungsweise Hartz IV, da gab es, glaube ich, noch kein Bürgergeld. Da sehe ich das schon tapsen.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass sie sich nur krank schreiben lässt, 3 Monate. Sie verdient gut. Er hat auch gut verdient, aber kriegt ja jetzt nur wenig Geld. Tatsächlich schafft sie es aber mit ihrem Gehalt, das Ganze auszugleichen. Peter ist sehr engagiert, also schaffen sie es. Nichtsdestotrotz erntet er immer mehr Kritik. Und dann sagt September 2022, weißt du was, wir trennen uns einfach. Ich mache alles, keinen Bock mehr. Ich bin sowieso die Beste. Ich kümmere mich nur um Paul. Abgesehen davon kannst du sowieso nicht so gut, wie ich das mache. Irgendwann gibt Peter dann auf und sagt, weißt du was, lass gut sein, machen wir. Dann sagt sie, ja, okay, aber lass uns noch den Geburtstag von Paul abwarten. Da wird er nämlich 9 Jahre alt. Und am besten auch noch Weihnachten und Silvester. Darauf lässt sich Peter tatsächlich ein. Ja, er nimmt sich dann im Januar eine Wohnung in der Nähe des Schulweges von seinem Sohn. Jeden Mittwoch darf Paul zu ihm und jedes zweite Wochenende. Eigentlich ganz glücklich mit der Situation, weil er sagt, ja, dann sind Papa und Mama wenigstens nicht mehr so laut. Die Mama ist nämlich ziemlich laut immer zum Papa und auch mich hat das sehr gestört. Und so kann ich auch mal in Ruhezeit mit Papa verbringen. Er hat zwar auch mal geweint, dass seine Eltern, er hat auch mal Tränen in den Augen gehabt, als ihn eine Erzieherin oder eine Lehrerin danach gefragt hat. Aber welches Kind würde das nicht tun oder welches Kind wäre nicht schon irgendwie traurig? Insgesamt sagen alle anderen oder alle Beteiligten, dass Paul aber schon noch einen sehr freundlichen Eindruck gemacht hat. Paul liebt seine Mama über alles, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Und Nadine nutzt ihn jetzt so ein bisschen dafür, um gegen ihren Ex-Partner zu wettern. Sie stellt den Mann sehr schlecht da in der Nachbarschaft und sagt, ja, beim Peter kann er ja alles machen, stundenlang am PC sein. Bei mir gibt's sowas nicht. Bei mir gibt's Spaziergänge und Naturprogramm und ja, kulturelles Programm und Moviepark. Ich bin die perfekte Mutter, aber mein Mann, Ex-Mann, der kriegt ja gar nichts hin. Hintergrund könnte aber auch sein, dass Peter nach der Trennung recht schnell auch wieder jemanden datet. Er genießt seine Freiheit und ist mit allem sehr zufrieden. Natürlich zahlt er weiterhin Unterhalt, aber Nadine kommt überhaupt nicht klar mit ihrem Geld und dem Unterhalt. In den 4 Wochen, wo sie jetzt getrennt sind, muss sie ihren Mann 2-mal für mehrere 100 Euro anschreiben. Er sagt ihr dann aber, ja, ganz klar, wir sind getrennt, du wolltest das, ich bin hier nicht dein Goldesel. Sieh zu, dass du klarkommst. Also wie gesagt, jetzt gehen wir Richtung Februar. Und wie gesagt, die sind gerade 4 Wochen getrennt. Nadine sieht nach nicht mal 4 Wochen irgendwie ja ihre ganzen Illusionen schwimmen. Sie selbst sieht zwar auch einen Mann, aber nicht in der Berufsklasse, die sie sich so vorgestellt hat. Sie schickt dem Mann zwar immer wieder Fotos, auch von Paul. Der Mann, mit dem sie ein paar Dates hatte, hat wohl Paul auch ein Spielzeug mitgebracht. Aber so richtig kommt sie in ihrem Leben nicht klar. Finanziell reicht es einfach nicht. Und sie hat schon sehr hohe Ansprüche. Wenn du sie so gesehen hast, war sie immer sehr gepflegt, immer sehr adrett gekleidet. Der Schnitt saß perfekt und das Gesicht war schön hergerichtet. Sie hat halt wirklich sehr viel Wert auf Aussehen gelegt, aber auch die Präsentation nach außen.
Es wird schwierig ohne Geld.
Ich weiß nicht, wofür sie es ausgegeben hat, für den Jungen auf jeden Fall nicht. Und nachdem Peter ihr den Geldhahn abgedreht hat, sieht sie am 1. Februar, am 1. und 2. Februar nur noch den einen Ausweg. Sie bringt sich um, weil in diesen Verhältnissen kann sie nicht leben. Das ist ihrer nicht würdig. Und ja, Paul ist ja auch ein Teil von ihr, also muss der mitsterben. Am Abend der Tat lässt sie Paul ja ins Bad gehen. Er soll sich fertig machen. Er zieht seinen Pyjama an und dann legt er sich zu Mama ins Bett und dann schläft er meistens auf dem Bauch und kuschelt sich schon mal in die Kissen, bis Mama kommt und ja.
Hat er sein Kinderzimmer?
Doch, aber ab und zu, also jetzt nach der Trennung, die sind 4 Wochen getrennt, da würde ich meinem Kind auch erlauben, bei mir zu schlafen.
Ja klar, natürlich, aber es wirkt so ritualisiert schon. Es wirkt schon so, nicht wegen der Trennung, sondern es hat so was Ritualisiertes, was mich jetzt ein bisschen stört.
Könntest du recht haben. Also er ist jetzt 9, über 9, 4. Klasse.
Ich meine, natürlich ist es in der Zeit der Trennung, das kann ich sehr gut verstehen und auch total nachvollziehen. Ich bin die Letzte, die zu einem Kind, das angekommen und will mit ins Bett und kuscheln, sagt, nein, nein, du bleibst da draußen, für dich nie tun. Aber irgendwie wirkt es komisch jetzt, ich weiß nicht warum. Das wirkt so wie, der muss jeden Abend bei Mama im Bett liegen.
Ja, und auch diese ganze Bindung ist sehr seltsam zwischen den beiden. Ich hatte jetzt aber auch den Verdacht, vielleicht war es die letzten 4 Wochen dann wirklich ein Ritual und geplant. Zumindest die letzte Woche. Mhm. Auf jeden Fall wird Paul nicht viel mitbekommen haben. Nadine sitzt im Wohnzimmer und wartet seelenruhig, bis ihr Sohn eingeschlafen ist. Dann schleicht sie sich in die Küche, nimmt eine Pfanne mit einem Holzgriff und schleicht in ihr Schlafzimmer. Dort liegt Paul auf dem Bauch und schläft tief und fest. Sie holt so aus, dass der Schädel oder beziehungsweise der Kopf von Paul direkt anschwillt und blutet. Paul ist direkt bewusstlos, aber nicht tot. Vom Griff mit Holz ist sogar etwas abgesplittert. Sie trägt Paul ins Bad. Dabei rutscht ihm seine Pyjamahose runter. In der Badewanne befindet sich bereits Wasser. Sie hat die Badewanne also befüllt. Sie legt Paul mit dem Gesicht nach unten. Und dann wartet sie viele, viele Stunden. Nach einigen Stunden nimmt sie sich ein Messer, versucht sich umzubringen, versucht sich das Leben zu nehmen und schneidet sich wirklich sehr, sehr tief in die Arme. Dann aber bemerkt sie, ich kann mich nicht umbringen, ich kann das nicht. Während Paul schon jetzt viele Stunden tot ist, ertrunken in der gefüllten Wanne, ruft sie dann doch die Polizei und schleppt sich zur Tür und öffnet diese mit letzter Kraft. Dann sinkt sie im Flur zusammen. Da wären wir wieder am Anfang unserer Geschichte. Ziemlich schnell wird diese Tragödie bekannt. Juli des Jahres startet der Prozess. Die Tat erschüttert natürlich die ganze Familie. Der Prozess gegen am Landgericht Hagen ist ziemlich schwierig und es gibt ziemlich schwierige Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft klagt sie wegen Mordes an, da sie ihren Sohn heimtückisch und von hinten angriff. Eine psychische Störung bzw. eine Schuldminderung kann ausgeschlossen werden. Das Gutachten weist aber tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung auf.
Das war schon fast erkennbar mit dem Kontrollzwang, ne? Mit dem übertriebenen Kontrollzwang und den Ansprüchen, die er...
Also dieser Fall zeigt ja auch irgendwie wirklich, wenn du etwas bei deinen Nachbarn bemerkst oder in deinem Freundeskreis, dann frag sie lieber zweimal nach Hilfe oder bitte, ne, oder biete deine Hilfe an. Frag, ob es ihnen gut geht oder ob du helfen kannst und hab lieber ein Auge mehr drauf als ein Auge zu wenig.
Das ist für Lehrer und Erzieher ja auch immer sehr schwierig. Also die merken das ja am ehesten, weil sie am meisten dran sitzen. Aber eigentlich kann man gar nicht so viel tun. Man möchte immer sehr viel tun, aber es ist immer sehr schwierig. Weil man nicht weiß, was ist jetzt hier noch im weitesten Sinne ungut, aber normal und was ist schon, wo man Hilfe holen muss. Telefonseelsorge wäre natürlich auch noch etwas.
Ja, die habe ich auch mal rausgesucht. Wenn ihr Probleme habt, unter Depressionen leidet, Unterstützung braucht oder jemanden kennt, der diese braucht, dann könnt ihr die Nummer 0800 111 0111 wählen. Wir verlinken sie euch auch nochmal in den Shownotes.
Das kann einem schon helfen, Gedanken zu sortieren, um irgendwie Klarheit da hineinzubekommen.
Ja, und manchmal ist die eigene Familie nun mal nicht der richtige Ansprechpartner oder gibt die falschen Ratschläge. Aber ich sage jetzt mal so, du konntest ja auch vieles nicht erkennen. Und die Mutter von Nadine jetzt, das ist jetzt nicht die Person, die darauf achtet, wie es ihrer Tochter geht mit diesem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben. Ne?
Und für Lehrer, glaube ich, ist es ganz gut, wenn sie sich an die Schulberatungsstelle wenden, die da sehr, sehr hilfreich ist, weil da geschulte Psychologen sitzen. Jede Stadt hat einen eigenen oder jeder, ja, jede Stadt hat im Grunde einen eigenen, eine eigene Schulberatungsstelle. Kann man sehr empfehlen, weil das wirklich geschulte Fachkräfte sind, wo man dann über Schüler, die in einer solchen Lage sind, weil als Lehrer merkt man da ja, wenn was los ist, da mal gezielt drauf gucken können.
Ja, oder halt vielleicht auch betreuende Personen wie Trainer.
Trainer, ganz genau.
Ja.
Kindergärtner.
Richtig, ja. Danke, ihr Lieben. Das war's dann von der
Pflicht. Ja, ich bin trotzdem geschockt. Also mich hat das jetzt so ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Das Kind ist 9 Jahre alt und ist die ganze Zeit schon der Leidtragende an der Geschichte. Und jetzt am Ende auch noch so ein Ende. Ich muss echt sagen, das macht mich jetzt ein bisschen fassungslos. Wir haben das jetzt ganz viel aus der Sicht der Nadine betrachtet, ne? Aber der Junge ist ja nun, und für den Vater muss das auch ein Schock sein, dass
ja,
die Frau das Kind umgebracht hat.
Peter hat ja noch diesen einen Sohn aus der ersten Ehe oder aus der vorigen Beziehung. Das ist aber kein, also das ist vielleicht ein kleiner Trost, aber auch sein Leben ist zerstört, weil er sich immense Vorwürfe macht. Hätte ich nur, warum habe ich nicht? Hätte ich vielleicht doch darauf achten sollen? Wäre ich mal nicht ausgezogen? Aber man muss ja auch sagen, das ist innerhalb von 4 Wochen passiert. Die waren 4 Wochen getrennt räumlich. Und sie hat es nicht 4 Wochen alleine geschafft, obwohl sie ja so perfekt war in ihren eigenen Augen. Hat das Bild aber nicht aufrechterhalten können. Wollte diese Schande nicht eingestehen. Und da ja Paul ein Teil von ihr ist, aus ihrer Sicht, darf er dann auch nicht leben.
Gruselig. Ein wirklich gruseliger Fall.
Sie sagt natürlich, sie wollte das alles nicht und hat das alles so ein bisschen von sich gewiesen und dann aber auch sehr viel geweint. Und
sie bedauert sich, ne? Aber sie bedauert nicht den toten Jungen. Also da habe ich schon wieder ein Problem.
Das denke ich nämlich auch.
Den Schmerz, den sie ihrem Lebensgefährten, also ihrem Ex-Lebensgefährten zugefügt hat, ja, also der muss ja völlig außer sich sein. Also
richtig. Der ist der
schön, dass sie da weint, aber das ist wieder rassistisch.
Die
rassistische Kränkung.
Sie entschuldigt sich auch in einem Schreiben, aber das war tatsächlich, glaube ich, eine taktische Angelegenheit und nicht von Herzen.
Wie ist der Fall denn ausgegangen? Jetzt ist sie verurteilt worden?
Ja, so lebenslänglich und sie ist
wirklich
durch das Gericht Hagen verurteilt und sitzt immer noch. 2023. Genau. Ja, ihr Lieben,
dann
danken wir euch.
Vielleicht, jawohl, und wünscht euch eine wunderschöne Woche.
Und erholt euch gut, achtet aufeinander, seid lieb zueinander.
Das sind schöne Worte.
Ja, gut.
Machen wir das so.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.